No.
Go. No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nogo mit Ausgabe 204. Servus Stefan.
Hallo Markus.
Alles soweit in Butter?
Ja, alles soweit in Butter, soweit es halt in Butter sein kann nach einer 2-5 Niederlage.
Ja, das ist natürlich für dich mit Sicherheit bitter gewesen, aber ich habe das ja im Vorfeld angedroht, nachdem du mir etwas verraten hast, muss ich fragen, bist du verantwortlich dafür?
Nein, ich bin nicht verantwortlich. Also verantwortlich ist natürlich der Schiedsrichter.
Okay. Ja.
Nein, so einfach machen wir es uns heute nicht. Nein, ich bin nicht verantwortlich, aber du spielst darauf hinaus, dass ich gestern eingeladen wurde in den VIP-Club und von dort aus das Spiel verfolgen durfte. Und das letzte Mal, als ich mit meiner Frau im VIP-Club war, war die Derby-Niederlage. Also, jetzt, da werde ich noch herausfinden, ob es an meiner Frau liegt, ob es an der Kombination liegt.
Okay.
Aber ich freue mich auch schon wieder auf die Fantribüne, weil Stimmung ist natürlich dort schon besser. Und sitzen während dem Spiel ist auch noch komplett ungewohnt für mich.
Mhm, ja, kann ich gut nachvollziehen.
Und auch in vielen Situationen sehr schwierig.
Das stimmt auch wieder. Nichtsdestotrotz also du hast deine gewissen Rituale, du hast gesagt, ich tippe auch jetzt wieder 3-0, weil es hat vor dem letzten Match bei Sturm so gut geklappt und dann lässt sich trotzdem zu sowas hinreißen.
Ja, du, man muss ja auch ein bisschen den Aberglaube in Schacht halten und immer wieder aufs Neue herausfordern, aber ja, er hat zurückgeschlagen. Und hat mich wieder mal eines Besseren belehrt. Das heißt, ich werde jetzt wieder meine Rituale ernster nehmen und zum Beispiel mit meinem Bruder ins Stadion fahren, mit dem Auto meines Bruders ins Stadion fahren. Und lauter so Kleinigkeiten.
Okay, okay.
Den Werner 10 Minuten warten lassen oder Viertelstunde warten lassen, weil ich es nicht schaffe, pünktlich zu kommen.
Also,
lauter solche Dinge muss ich einfach wieder einführen.
Aber jeder will es verdient, ne, mit dem Warten lassen. Also von daher.
Ja, genau.
Ja. Magst du uns gleich generell dran teilhaben lassen, wie du das Match gestern Abend erlebt hast?
Ach so, okay. Also bleiben wir gleich bei der Austria.
Ja, bist du nicht?
Ja, grundsätzlich. Ich bin relativ gut drauf, muss ich sagen, trotz einer 5-2 Niederlage. Natürlich ist das nicht schön, wenn man 2-5 verliert. Auch nicht im eigenen Stadion. Und die Niederlage hätte auch noch höher ausfallen können, meiner Meinung nach, wenn dann nicht noch der Shahin Radlinger den einen oder anderen Ball aus dem Tor geholt hätte. Nicht aus dem Tor, sondern vor der Linie noch gerettet hätte. Und grundsätzlich war das halt schon auch ein Spiel der zwei Gesichter. Nämlich die erste Halbzeit, wo die Austria drückend überlegen war. Chancen im Minutentakt gehabt hat. Aber wie es halt so ist, wer die Tore nicht schießt und wie das Sprichwort zu Ende geht, das wisst ihr ja eh. Und so war das auch. Es war ein Traum. Ja, es war ein Traumstart nach 30 Sekunden schon 1-0 durch Schablas. Schablas ist in die Startelf gerückt, weil Tesokli gesperrt war. Und ja, der hat seine Sache gut gemacht, hat ja schon viel Spielpraxis auch bei den Young Violets gehabt. Und ja, natürlich ist Tesokli noch über Schablas zu stellen, aber die Performance, die der junge Bursche gestern gegen Sturm gezeigt hat, die war schon alle Achtung und man hat da jetzt nicht viel gemerkt, dass der eigentlich relativ selten in der Kampfmannschaft in den letzten Wochen gespielt hat. Also der hat eine super Vorstellung geliefert, auch von der Körpersprache her, breite Brust gehabt, den Ball gefordert, schöne Passes gespielt, hat ja dann auch noch die Chance aufs 2-0 leider vertändelt. Aber,
Ich glaube, der stand schon 2-1
vertändelt, aber hat wirklich eine super Partie hingelegt, sonst hat sich aufstellungstechnisch eigentlich nicht viel getan. Man ist eigentlich wieder mit der bewährten Elf mit der bewährten Elf der letzten Woche gegen Sturm gestartet und man merkt einfach, dass die Mannschaft eingespielt ist und wenn sie einmal im Flow drinnen ist, auch ganz schwierig zu bespielen ist. Nichtsdestotrotz hat sich gestern einmal mehr bewahrheitet, dass man halt mit Mannschaften, die aufs Umschaltspiel aus sind und schnell nach vorne Stürmen sich relativ schwer tut, wenn die Verteidigung relativ hoch steht. Das heißt, in einer Druckphase, in der die Austria im Angriff ist, rückt die Verteidigung der Austria, also die Innenverteidigung, Plavotic, Dragovic und Wiesinger natürlich auch nach vor. Sichern meistens zwei Verteidiger dann noch die eigene Hälfte ab. Und ja, es ist auch kein Geheimnis, dass die nicht die schnellsten sind. Und das hat sich dann gestern einfach bezahlt gemacht. Das waren das 1:1 dann in der 7. Minute, also gar nicht so lang nach der Führung, durch einen schön ausgespielten Sturmkonter und dann im Nachschuss das 1:1 geschossen. Das Problem war auch, dass schon bei dem Pass in die Spitze Richtung Austria-Tor Plavutic einen Stellungsfehler hatte, sich falsch bewegt hatte und dadurch ein Loch aufgerissen hat. Das war der Unglücksrabe des gestrigen Tages und leider auch hat sich das dann auch mit der Fortdauer des Spiels gezeigt. Die erste Halbzeit hat dann wirklich nur die Austria gespielt, leider sehr unpräzise dann vorm Tor. Der letzte Pass ist dann selten angekommen und wenn er angekommen ist, hat es entweder Sturm gerade sehr gut gemacht und die Spieler gut abgedeckt. Eggestein ist zum Beispiel relativ schwierig in eine Push-Position gekommen, hat sich immer den Ball dann nochmal vorlegen müssen, nochmal einen Haken schlagen müssen und dann vertändelt. Very oft zu unpräzise im Abschluss, sehr gut in der Balleroberung im Mittelfeld, sehr gut auch in den Vorstößen und auch brandgefährlich, aber dann der Ball in die Mitte beziehungsweise der Schuss aufs Tor ist dann auch oft zu ungenau oder zu hastig. Da braucht er noch ein bisschen mehr Ruhe und die Übersicht.
Und der Assist zum 0-1 oder zum 1-0 war natürlich auch toll gemacht von Barry, muss man auch sagen.
Ja, siehst, genau, also das ist schon, das war schon super, aber das war halt auch nicht, also Barry tut sich meiner Meinung nach vor allem in der, im Strafraum, in der Höhe von Outlinie oder von Cornerlinie zum Strafraum, in diesem Spielfeldrahmen auf der Seite, in der Zone tut er sich dann schwer, den Ball gut reinzubringen, beziehungsweise manchmal habe ich das Gefühl, er weiß es auch nicht, ob er passen soll oder ob er schießen soll und dann entscheidet er sich für ein Mittelding, für einen Schupferl. Und das ist dann halt leider auch oft zu ungefährlich. Aber nichtsdestotrotz, Barry wird wirklich, ist einer der stärksten Spieler im Kader, die wir haben. Und das beweist auch Woche für Woche. Also das ist jetzt da eine Kritik auf sehr hohem Niveau.
Und dann, und damit halt mit Sicherheit auch einer, der schwer zu halten sein wird.
Oder eben halt auch gutes einer, Geld der schwer kriegt. Zu halten sein wird. Oder genau, will man den überhaupt halten? Das ist dann halt auch die Frage. Mhm. Er hält sich da selbst ziemlich bedeckt, aber er sagt halt schon, dass er sich sehr wohl fühlt bei der Austria. Und genau, dann mit dem Pausenpfiff eigentlich, in, ich glaube, eine Minute hat es Nachspielzeit gegeben in der ersten Halbzeit und Ich hab da auf die Uhr geschaut. 45 Minuten und 54 oder 53 Sekunden ist dann das 1:2 für Sturm gefallen. Also zu einem denkbar sehr ungünstigen Zeitpunkt. Der Schiedsrichter hat dann nicht einmal mehr das Spiel angepfiffen, sondern dann gleich das Spiel abgepfiffen und zur Halbzeit gebeten. Das ist natürlich vollkommen entgegen des Spielverlaufs gewesen. Dennoch, Sturm hat schnell umgestalten. Plavutic jetzt schon wieder bei der Rückwärtsbewegung nicht sehr gut ausgeschaut. Und das Tor war dann auch schön herausgespielt und Kitaschwili hat das dann auch super gemacht, muss man sagen. Also ja, von der zwei Aktionen, zwei Tore, das nennt man Effizienz. Und ja, dann ist man aus der Halbzeit rausgekommen und hat halt gehofft auf eine Austria-Reaktion, aber die ist dann eigentlich nicht gekommen, denn von der 45. Minute bis zum Elfmeter war es dann eigentlich so, dass Sturm gedrückt hat und die Austria alle Hände voll zu tun gehabt hat in der eigenen Hälfte und mit Verteidigungsarbeit. Und ja, und dann kam es eben zu dem spielentscheidenden oder spielvorentscheidenden Elfmeter. Plavutic steigt Kitaschwili auf den Fuß, nochmal gelbe Karte, gelb-rot. Hat auch schon an einem Foul an Kitaschwili in der ersten Halbzeit die gelbe Karte gesehen, dadurch der Ausschluss. Gibt wahrscheinlich wenig Diskussion, aber es ist keine Diskussion und auch der Elfmeter war berechtigt gegeben. Und
aber in der Entstehung habe ich es mir angeschaut gehabt, es war ja nach dem Outwurf von Sturm, wie es zu der Situation gekommen ist. Das war für mich halt, mein ja, auch Rapid oftmals, wo ich es gesagt habe, billig irgendwie Einwurf, die Auszeit, glaube ich, da 4:2 in der Überzahl, damit der, glaube ich, der Hacker oder sowas verlängert und auf einmal war er schon im Strafraum, der Kitesvilli war natürlich dann unglücklich vom Plavotic, dass er zum zweiten Mal so auf den Fuß tritt und aber so wie du sagst, halt dann richtig das so zu geben.
Ja, es war auf jeden Fall auch kein notwendiges Foul in der Szene, weil der Ball eigentlich dann, auch wenn der im Strafraum war, in einem Winkel war und die Austria auch das Tor so gut zugestellt hat, auch den Strafraum gut besetzt hat, dass es da eigentlich keine Not jetzt, da keine unmittelbare Not gegeben hat. Das war halt, ja, eine unglückliche Aktion und, aber wie gesagt, Elfer ist Elfer, das steht außer Diskussion. Auch übrigens, Eggestein hat ein Tor geschossen in der ersten Halbzeit, das abseits war auch
Ganz
klar
knapp.
ersichtlich, dass das abseits war. Also ja, aber es war abseits, also deswegen ist das auch nicht zu geben.
Aber du hast es gleich gesehen oder befürchtet gehabt von deiner Position aus dem
Ich
Stadion,
habe
oder?
ich hab's ich hab's ich hab's schon befürchtet gehabt, dass also ich hab nicht einmal gejubelt, weil ich noch abwarten wollte und wurde
Okay.
dann bestätigt. Aber so ein Experte bin ich normalerweise auch nicht. Aber ich glaube, das war genau auf meiner Höhe, wo ich gesessen bin. Also ja, ich
Ja,
habe
von
das
deiner
wirklich
normalen
gleich
Position wäre es mit
befürchtet.
Sicherheit wesentlich schwieriger, beurteilen
Ja,
zu gewesen.
von meinen, da hätte ich mich aufgeregt und geschrien und geschimpft und hätte gesagt, das gibt's ja nicht. Aber von der gestrigen Position muss ich leider sagen, hätte ich es wahrscheinlich auch gegeben. Als Unparteiischer, als parteiischer Schiedsrichter hätte ich es übersehen. Genau, und dann ist es 3-1 gestanden. Die Austria war einen Mann weniger und dann kam wirklich, dann kam es faustdick. Manfred Fischer hat es dann nachher im Interview gesehen, dass sie kurz nicht wussten, in welche Formation sie spielen sollten. Ich habe gesehen, wie Stefan Helm den Kang Han Lee gedeutet hat, 5-3-1. Also die Formation, die sie jetzt einnehmen sollen, Kang Han Lee, wissen wir ja, dass der wahrscheinlich nicht jetzt der Beste ist, der Stehli Post spielen kann und das Spiel jetzt wahrscheinlich auch mit seinen Deutschkenntnissen und vielleicht auch Englischkenntnissen nicht hochgewinnen würde. Deswegen war das dann ein leichtes Fressen für Sturm, dann auch das 4:1 kurz darauf zu schießen. Und das 5:1 Dragovic, bevor du jetzt den Witz anbringst, ja, das dritte Tor in Folge, das dritte Tor im dritten Spiel. Und so ist es eben 5:1 gestanden. Und jetzt komme ich aber zu meinem großen Aber. Das, was mich beruhigt, ist, dass es meiner Meinung nach dann trotzdem jetzt, auch wenn das jetzt nach einem Zwischenstand von 1:5 blöd klingt und nach einem 2:5 Endergebnis noch blöder klingt vielleicht, aber mich hat der Auftritt gestern nicht beunruhigt. Die Mannschaft ist nämlich intakt. Man hat gesehen, wie man trotz der aussichtslosen Lage noch bis zum Schluss gekämpft hat. Man hat sich dann noch belohnt mit einem Anschlusstreffer. Man hat wirklich sich nicht aufgegeben. Die Mannschaft hat nicht die Köpfe hängen lassen, haben bis zum Schluss alles gegeben, dass sie das Ergebnis noch verschönern. Und das ist das halt, was die Fans dann auch dazu gebracht hat, dass sie die Mannschaft nach dem 2:5 gefeiert haben. Ich war ja da wirklich in der Mitte zwischen Fantribüne, Austria und Auswärtssektor. Also ich habe das selten erlebt, dass man 2:5 verliert und trotzdem lauter als die siegreichen Sturmfans war von der Fantribüne. Also das war für mich schon imponierend und das zeigt, dass wenn schon auf der Management-Ebene nicht alles koscher läuft, dass zumindest das Band zwischen Fans, Mannschaft und Trainerteam intakt ist und auch innerhalb der Mannschaft alles passt. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt da eine einmalige Sache war und dass man dann in den nächsten 9 Spiele wieder souverän gewinnen kann.
Es gab ja am Ende auch noch eine rote Karte gegen Sturm. Wie hast du das von deiner Position erlebt?
Ich habe gesehen, dass der Spieler mit der Nummer 19 Eggestein zu Boden gegangen ist. Der Schiedsrichter gedeutet hat, geht das war nichts, steh auf, spiel weiter. Der ist dann aber liegen geblieben, hat dann sogar Behandlung am Spielfeld gebraucht und dann hat sich auch der VAR eingeschalten. Und man hat dann auch ganz klar gesehen, dass das ein gefährliches Spiel war. Ich meine, ja, Ich glaube, der Schiedsrichter hat gedacht, dass er der Ball gespielt geben kann, aber es war dann doch ein hartes Einsteigen. Und ich glaube dann in weiterer Folge auch eine berechtigte rote Karte, glatt rote Karte. VAR hat das jetzt doch bestätigt, habe ich gelesen, obwohl man da ja auch vorsichtig sein muss mit Sachen, die der VAR bestätigt und Feedback gibt. Ja. Deswegen glaube ich, dass es da jetzt auch wenig Aufruhr gegeben hat und auch Sturm hat sich jetzt nicht so aufgeregt drüber, aber die waren ja schon komfortabel mit 1:5, glaube ich, zu dem Zeitpunkt in Führung. Ich war dann eher sehr froh, also mir war die rote Karte egal, aber ich war froh, dass Eggestein weiterspielen konnte, weil wenn der jetzt auch noch ausfällt, dann hat die Austria wirklich ein Problem. Man merkt nämlich schon beim Austria-Spiel, dass sehr viel von ihm abhängt und dass er nicht nur sehr laut am Spielfeld ist und die Mannschaft dirigiert, sondern dass er auch sehr gut ist, Bälle zu erobern, Spielzüge einzuleiten, dann selbst vorzugehen und die dann auch zu verwerten. Und so einen Zielstürmer oder Zielspieler haben wir derzeit keinen zweiten im Kader. Und ich glaube jetzt von einer Qualität eines Johannes Eggestein ist, glaube ich, eh jeder überzeugt und er zählt sicher zu einem der stärksten Spieler in der Liga derzeit.
Der BIM-Controller hat uns via X geschrieben und gefragt, Vergleich Foul von Blažević und zuletzt der LASK-Spieler. Altmann hat offenbar ein Gelbverbot gegen Sturm.
Ja, ich weiß nicht, das was ist jetzt mit was ist mit dem Last-Spieler gemeint? Also das Last gegen Sturm oder was? Das habe ich jetzt nicht am Radar, was da war.
Nein, ich glaube, das war doch das Last-Match, genau, als die Austria das 0 zu 1 gekriegt hat und das auch gecheckt worden ist im Vorfeld, dieses Einsteigen
Ach, das. Ja,
gegen
ja.
Barry.
Ja. Ach so. Ich weiß schon, ich verstehe schon, ja. Ja, ich glaube, dass halt auch viel im Auge des Betrachters liegt und auch viel im Affekt, was der Schiedsrichter muss ja, um jetzt auch ein bisschen die Schiedsrichter zu verteidigen, die müssen innerhalb von kürzester Zeit entscheiden, ob gelb oder rot. Wir waren ja da auch beim Wiener Derby, beim kleinen Wiener Derby, wo ja da auch schnell auf rot entschieden wurde in der Anfangsphase des Spiels. Der Schiedsrichter hat da nicht viel Zeit und man darf halt auch nicht vergessen, wenn der Altmann gestern da bei dem Eggestein-Foul gelb gegeben hätte, dann hätte sich der VAR wahrscheinlich gar nicht eingeschalten, weil es dann eben nicht zu einer klaren Fehlentscheidung gekommen wäre. Und dadurch, dass er aber keine Karte gegeben hat und das nicht einmal das Foul geben wollte, hat sich dann anscheinend der VAR eingeschalten und dann kam es halt doch dicker für Sturm unter Anführungszeichen, wenn man das so nennen darf bei so einem Spielstand.
Aber irgendwo bezeichnend für dich, dass beide Platzverweise dann erst nach VAR-Intervention so gegeben wurden oder gegeben werden
Du,
konnten?
wir kennen. Ja. Für mich hat der erste, der erste, also jetzt im Live-Bild, ja, und man muss schon sagen, dass man auf der Breitseite schon viel besser sieht als hinterm Tor. Also da kann man das Spiel schon viel besser analysieren und beobachten. Und für mich hat das so ausgesehen, als wie wenn Kitaschwili sich gedacht hat, okay, ich habe keine Chance mehr auf den Ball und sich fallen gelassen hat. Also das war mein erster Gedanke, dass er einfach einen Elfer rausholen wollte. Und ich glaube, das war auch der Elf, ich meine, Altmann steht
Genau.
natürlich viel, viel näher und hat ein geschultes Auge und die werden ja auf sowas trainiert.
Wobei es ja da
Deswegen
zwei
hätte.
Kontakte gab bei der Szene. Ne? Oben hält er ein bisschen, was
Ja.
viel zu wenig gewesen wäre für einen Elfer. Vielleicht
Genau.
hat er eben den
Genau.
Hauptaugenmerk drauf gehabt
Vielleicht hat er
und
das
trifft den
oben.
dann noch. Ja.
Genau. Genau. Und unten hat er getroffen. Also, ja, das kann ich nicht sagen. Aber, ich meine, es war ja dann auch noch eine Handszene im Strafraum von Sturm, wo es meiner Meinung nach auch eigentlich Elfer geben hätten müssen. Ich weiß nicht einmal, ob das gecheckt worden ist, aber
Ich denke schon,
hat
ich
dann
denke schon.
auf jeden Fall, ja, im Hintergrund, aber hat auf jeden Fall dann
On-field review bekommen.
keine Auswirkungen gehabt. Ja, und schau, ich denke, die Austria hat jetzt nicht verloren wegen den Schiedsrichterfehlentscheidungen und ich bin es auch leid oder ich find's auch für unseren Podcast nicht gut, wenn wir immer mit den Schiedsrichtern hadern, weil das sind wir eh schon gewohnt und mit dem müssen wir umgehen und ich glaube auch, dass unsere Mannschaften, unsere Trainerteams jetzt schon so weit sind, dass sie da auch die Mannschaft dahingehend schulen. Ich weiß nämlich zum Beispiel, die Austria-Spieler, die sind sehr diszipliniert mit den Schiedsrichtern immer, also da merkt man, dass da auch bei den Austria-Spielern die Devise ausgegeben wird, dass da eigentlich nur der der Mandy Fischer zum Schiedsrichter gehen soll. Und es sind eigentlich der Fischer und der Dragovic, die mit dem Schiedsrichter sprechen bei der Austria, aber sonst gibt es da wenig Diskussion. Auch Blažević hat jetzt nicht viel mit dem Schiedsrichter gesprochen, wie er dann die zweite gelbe Karte bekommen hat. Und ich finde, das ist sehr gut. Man sollte sich da auffällig verhalten als Spieler am besten. Und dass die Schiedsrichter in Österreich nicht die höchste Qualität haben und wir da wahrscheinlich auch neidisch in andere Ligen schauen müssen, das wissen wir und ich würde halt viel eher mich würde halt viel eher interessieren, wie das Trainerteam die Lösungsansätze sieht dann bei unserem Verteidigerproblem, ob wir vielleicht im Sommer einen schnellen Verteidiger verpflichten, den man da zwischen die alten arrivierten Verteidiger stellen kann, die halt de facto nicht mehr so schnell sind, wie sie einmal waren oder wahrscheinlich auch in ihrer Karriere nie als die Fidschi-Pfeile gezählt hätten. Also das würde mich viel mehr interessieren, als ob da jetzt da irgendeine Schiedsrichterentscheidung für oder gegen uns ist, weil mit dem müssen wir in der Meistergruppe wahrscheinlich auch noch rechnen, dass es da viele strittige Entscheidungen geben wird, aber in Wahrheit ist man da eh machtlos.
Ja, wobei du, denke ich mal, verfolgst die Premier League noch intensiver, ich die deutschen Ligen auch noch intensiver, auch da gibt es Diskussionen, auch da gibt es Bemängelung von gewissen Leistungen und jetzt auch zuletzt gerade bei den Bayern, wo es natürlich nochmal höhere Wogen schlägt, wenn sich die unter deren Granten zu Wort melden. Es ist echt nicht so, dass es generell gesagt wird, boah, alles super, alles toll. Zwei Sachen noch, weil auch du die Austria-Spieler und deren Verhalten angesprochen hast, habe ich doch wirklich aus einigen Kommentaren bei uns in der Gruppe, aber eben auch über Social Media gehört, dass durchaus das Verhalten der Sturmspieler bemängelt worden ist. Wie ist so da dein Eindruck oder deine Bewertung?
Ja, es war halt so, dass die Halbzeit, wo die vielen Tore gefallen sind, die waren halt direkt vom Austria-Block. Also Sturm hat die ganzen Tore vor den Austria-Fans geschossen. Nein, die ganzen drei eigentlich haben sie vom Austria. Eigentlich haben sie zwei auf der einen Seite geschossen, wo sie dann nie zu den Sturmfans gelaufen sind, sondern in die andere Ecke gelaufen sind, wo niemand war, weil sie anscheinend Angst haben, vor den Sturmfans zu feiern, keine Ahnung. Und zwei haben sie dann vor der Austria-Tribüne geschossen und das eine hat ja der Dragovic geschossen, der ist dann, glaube ich, auch zu den Austria-Fans gelaufen. Und ja, das war halt provokant und charakterlos, aber das kennen wir in den letzten Jahren von den Sturmspielern. Ich weiß nicht, ob die darauf getrillt werden, dass sie die gegnerischen Fans provozieren sollen. Ich finde sowas letztklassig. Ich lasse mich davon auch nicht provozieren, in Wahrheit. Ich denke mal halt meinen Teil, aber es tut natürlich dem Sport auch nichts gut. Und denn wenn Österreich, wo man immer wieder, vor allem auch dank der Rapid-Fans, die jetzt in letzter Zeit mit den Ausschreitungen aufgefallen sind. Jetzt beginnt heute am Tag der Aufnahme der Prozess gegen die Austria- und Rapid-Fans, wo die Ausschreitungen damals letztes Jahr im Derby waren.
Vorletztes Jahr, glaube ich, 24 war es, glaube ich, gell?
Ja, vorletztes Jahr, 24 war es schon, genau, so lange ist es her, stimmt. Ich meine, Sturm ist da jetzt in keinem Wiener Derby dabei, das weiß ich schon, aber trotzdem sollte das doch in allen Mannschaften angekommen sein, dass man vor einem Heimsektor nicht provokant jubelt. Und dann jubelt man provokant, dass Stankovic kommt und schiebt die Mannschaft weg und dann kommt noch, ich glaube, der Iwu kommt und stellt sich dann nochmal vor die Fans und jubelt. Das ist halt charakterlos, aber wenn es ihnen gut tut, dann sollen sie es machen. Ich glaube, da kann ich drüber stehen. Also da sollte jeder Austria-Fan drüber stehen. Und ich bin auch stolz auf die Austria-Mannschaft, dass die das nämlich nicht machen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die das einmal so wirklich provokant bei einem gegnerischen Fansektor gemacht haben und das ist halt der Anspruch und der Stil, von dem die Austria dann auch immer wieder spricht und das zeigt halt auch, dass das nicht nur plakative Worte sind Ich weiß nicht, ob das, was das den Sturmspielern jetzt noch bringt, aber ich finde es halt wirklich letztklassig und charakterlos da kann sich doch jeder über meine Worte aufregen. Es ist einfach so.
Ja, wir haben ja auch Hörer aus dem Grazer Raum, also sind wir gespannt, was da, ob da Feedback kommt
oder was die dazu meinen. Weißt du, wenn es 2-2 steht und die siehst in der 97. Minute das 3-2, dass man da dann den Emotionen freien Lauf lässt und dann halt auch
oder dort bei
jubelt,
einem Derby
wo man gerade jubelt. Oder beim Derby und dann schaut man dort halt beim Jubeln in die Fantribüne rein. Ja, okay, das ist ja alles, das ist ja auch menschlich ein bisschen, weil da geht es ja dann auch um viel. Aber wenn man bei einem 1-4 sich dann provokant zum wiederholten Male vor die Austria-Fans stellt und die anjubelt, ich meine, was erwartet man sich dann, ganz ehrlich? Das ist halt ein No-Go.
Aber du hast es jetzt ein bisschen die Rutsche gelegt bezüglich Anspruch und Stil. Wir haben es ja letzte Woche nicht thematisiert, aber es war jetzt ja zum Beispiel in der Vorbereitung auf das Sturmspiel auch Thema bei Stefan Helm. Ganz kurz diese Werner-Vorfälle, sage ich jetzt mal, die es gab auf dem Weg nach Ried. Findest du es Art 1 okay, beziehungsweise ich fand es definitiv okay, dass sich Stefan Helm so positioniert hat, aber auf der anderen Seite ist es nicht vielleicht auch so, dass jetzt doch peu à peu diese schon zahlreichen oder in zwei, drei Themen, die es rundherum bei der Austria gibt, jetzt doch ein bisschen halt auch in das Sportliche mit reinspielen?
Ins Sportliche würde ich nicht sagen, dass das mit reinspielt. Also ich glaube, das kann man ganz gut trennen und man hat auch gesehen, dass der Draht zwischen Mannschaft und Fans intakt ist. Also ich glaube, dass das auch die Fans voneinander trennen können. Ich bin ein Demokrat und ich finde, dass es wichtig ist, dass es freie Meinungsäußerung gibt und ich finde auch, dass man protestieren darf und dass man protestieren muss, um auch Gehör zu gewinnen. Ich finde aber natürlich auch, dass es da Grenzen geben soll und sobald es da in einen Privatbereich gibt, dann werden diese Grenzen überschritten und das soll natürlich nicht sein. Man soll aber schon auch den Finger in die Wunde legen können. Aber dass man da jetzt einen Hausbesuch macht, ich finde, ich würde die Worte vom Stefan Helm 100% unterschreiben. Auch vom Mandy Fischer würde ich die 100% unterschreiben, der das ja davor auch schon gesagt hat. Ich verstehe den Frust zum Teil, aber ich bin auch frustriert über die ganze Sache. Ich finde auch die Nachricht, die der Zagelscheck da geschrieben hat und dem Werner davor geworfen hat. Erst war der Wirtschaftsprüf, jetzt ist der letzte Woche in den Medien gewesen, dass da alle Anschuldigungen haltlos waren, sowohl auf Zagic-Seite als auch auf Werner-Seite. Finde ich auch letztklassig, dass man das öffentlich sich ausrichtet im Vorhinein. Und vor allem gehört das eben nicht zu Anspruch und Stil auf der Management-Ebene, aber dass die keinen Anspruch und Stil haben oder phasenweise oder teilweise dann halt sich auch nicht wissen zu benehmen, das kennen wir leider eh. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich finde Protest gut und ich finde Protest wichtig, jetzt egal in welche Richtung. Ich finde aber, man sollte keine Persönlichkeitsrechte verletzen und man sollte auf jeden Fall keine bedrohlichen Hausbesuche machen, weil das einfach, wie gesagt, die Familie vom Jürgen, ich weiß jetzt nicht, ob er Kinder hat oder wer da alle lebt bei ihm oder auch die Nachbarn, die sollen ja dort zu Hause sein und sich nicht bedroht fühlen. Ich meine, wo sind wir denn da? Das ist ja überhaupt unter aller Sau, meiner Meinung nach.
Ja, da pflichte ich dir auf natürlich voll und ganz bei. Eine letzte Sache, Frage noch zum Match. Der Kicker hat wie immer benotet und da ist natürlich die Austria-Dreierkette hinten, die Innenverteidiger, sehr schlecht weggekommen. Wiesinger mit 4-0 noch die Besten und Dragovic und Blavotic jeweils mit 5-0 sogar abgestraft. Finde ich jetzt ein bisschen schon org. Wie bewertest du das Ganze? War es wirklich so mies drauf, jetzt, dass man es so abwatschen muss?
Ja, ich meine, der Dragovic hat ein Eigentor geschossen. Wahrscheinlich hat das auch dazu beigetragen. Blavotic hat die rote Karte bekommen. Ja, es war halt wahrscheinlich keine Sternstunde Das war halt keine Sternstunde der Innenverteidigung. Aber man hat trotzdem jetzt spieltechnisch von mir aus sonst den Fünfer haben. Aber man merkt schon auch, wie der Dragovic trotzdem die Mannschaft hinten anzettelt und auch die Sturmspieler dann noch ein bisschen mehr provoziert. Ich glaube, der ist auch nicht so beliebt bei den Gegnern, weil der halt das auch immer weiß, wenn er mal Has ist, dann zeigt er das auch. Wenn der mal einen Zweikampf verliert, dann zeigt er das auch und stichelt so halt oder versucht auch so seine Mitspieler da anzustacheln, da jetzt nochmal alles reinzuwerfen. Und ich glaube, dass dieses 2-5 auch zum einen Teil ein Verdienst von Dragovic ist, der ja auch den Kopf nicht hängen hat lassen und bis zum Schluss gekämpft hat. Also ich glaube, vielleicht spieltechnisch mag sein, dass das 5 eine berechtigte Note ist, aber trotzdem ein sehr wertvoller Teil der Mannschaft und da muss man halt auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Also es ist ja auch zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt gleich zu Rapid kommen, ein Zvetkovic, der wahrscheinlich jetzt auch nicht immer seine besten Tage in den letzten Wochen hatte oder in den letzten Runden hatte, aber trotzdem ein ganz wichtiger Teil der Mannschaft war, weil er doch dann irgendwie ein Abwehrboss war und doch versucht hat, das Spiel von hinten geordnet zu starten und hinten zu ordnen und hat vielleicht auch nicht immer seine Glanztage gehabt und auch immer oder immer wieder dann schlechtere Bewertungen gehabt, aber war trotzdem trotz der schlechten Performance am Ball oder im Zweikampf ein wichtiger Faktor für die Mannschaft.
Ja, du pflichte ich dir vollkommen bei. War ja auch mal ein Thema zwischendurch, wo ich die Sache aufgenommen habe und aus meiner Sicht so ein bisschen erläutert habe, wie wichtig er ist. Und er hat beim Match in Salzburg, finde ich, auch ihn wieder vollkommen bewiesen. Ist damit, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, beim Kicker mit 1,5 benotet worden, auch auf diversen anderen Plattformen wie Footbob und Sofascore wirklich hoch und als bester Mann oder zumindest bester Rapidler bewertet worden. Dabei ist er mir in dem einen oder anderen Zweikampf, ich würde jetzt nicht sagen negativ, aber hätte man sogar noch was verbessern können, wo er in den Laufduellen am Schluss irgendwie die Salzburger trotzdem noch zum Schuss hat kommen lassen. Welchen Grund auch immer. Ich meine, die haben ja auch ihre Qualität. Ist ja nicht so, dass sie auf den Nudelsuppen daher geschwommen wären. Und ja, also generell zum Spiel muss ich sagen, Rapid hat für mich stark begonnen. Die ersten 5 Minuten, finde ich, hat man das sehr gut gemacht, hat die erste Chance im Spiel generieren können durch Wurmbrand. Da war der Abschluss jetzt nicht optimal, weil man eben auch sagen muss, Wurmbrand in den vergangenen Wochen doch mit bisschen mehr Schatten als Licht. Aber wir wissen auch alle, ist noch ein junger Spieler, hat noch nicht dermaßen viel Erfahrung und das sind gewisse Täler einfach auch ganz klar. Trotzdem finde ich durch sein Speed, durch gewisse Überraschungsmomente, die er an den Tag legen kann, immer eine gefährliche Option für den Gegner und eine wichtige Option für Rapid, den an Bord zu haben und in der Startelf auch meistens zu haben. Hat für mich gestern in einigen Situationen ein bisschen zu verspielt gewirkt, hier und da vielleicht eher abspielen sollen oder den Mitspieler einsetzen. Heißt ja deswegen nicht, dass er den Ball nicht zurückkommt. Das sinnbildlich war für mich dann der zweiten Hälfte die Szene zusammen mit Doll im Zusammenspiel, wo er dann zu einer tollen Abschlussmöglichkeit gekommen ist. Also die anderen wissen ja auch um seine Qualitäten und sein Speed und wissen da, dass er wichtig sein kann, um ihn da einzusetzen. Also mehr davon wäre natürlich schön zu sehen. Aber um beim Verlauf ein bisschen zu bleiben, für den Rapid hat das stark gemacht zu Beginn, hat das gut gemacht, hat für mich überraschend eigentlich gut auch agiert und frech agiert in der Anfangsphase. Dann ist Salzburg eigentlich auch zurückgeschlagen mit einer guten Möglichkeit, wo Rapid froh sein konnte, dass man dann nicht in Rückstand gerät. Je länger die erste Hälfte dann gedauert hat, denke ich mal so bis zur 30. hat Salzburg das Zepter mehr und mehr übernommen. Rapid ein bisschen zu passiv gewesen. Dann gab es noch ein, zwei Möglichkeiten auf Salzburger Seite, die einigermaßen erfolgsversprechend waren. Und da gab es ja eigentlich schon diese Eckballgeschichte, wo Rapid dann vermeintlich in Führung gegangen ist. Ich habe schon gewisse Befürchtungen gehabt, dass es vielleicht was zurückgenommen werden könnte, so vom Fernsehbild. Erstens, ja gut, ich meine, vom Fernsehen natürlich teilweise leichter, teilweise nicht so leicht, je nach Kamerawinkel und Perspektive und Zoom zu beurteilen oder auch nicht. Mich hat es irgendwie fast ein bisschen verwundert, dass Hameta das tatsächlich direkt gepfiffen hat und nicht das erst überprüft wurde. Damit hat es natürlich für mich aus Rapid-Sicht wesentlich schwieriger gemacht, dass man den Treffer zuerkannt bekommt, ne? Weil ja das Gegenteil dann bewiesen werden muss, wenn er erstmal am Platz gegeben worden wäre. Je nach Perspektive, und ich weiß auch nie, ist es wirklich alle Perspektiven, die man im Sky dann selbst in den Highlights und hier und da dann schlussendlich zu bekommen kommt, zu sehen bekommt, dann auch die tatsächlich da war, auch beurteilt oder haben die nochmal 3-4 mehr, wie auch immer, war es für mich schwer zu beweisen. In einer Perspektive sah es tatsächlich so aus, als wäre die Hand mit am Ball gewesen, an anderen nicht so sehr. Ja, wie dem auch sei, es wurde im Endeffekt zurückgenommen. So wie ich zuletzt aus einer anderen Spielsituation mitbekommen habe, der direkte Torerzielung, und wenn der Schütze dann ja dann mit der Hand am Ball ist, dann wird es zurückgenommen. Wäre es so gewesen, dass er den Ball irgendwie noch in die Mitte gebracht hätte und hätte ein anderer den Ball reingemacht, wäre es wohl gegeben worden. Also es sind auch die Irrungen und Wirrungen der regeltechnischen Geschichten. Vor allem
war ja auch ein Salzburger mit der Hand dran, in Wahrheit.
Ja, das war auch noch irgendwie dann mitgegeben. Also, Jo, also es war, glaube ich, prinzipiell eine komplexe Situation, die so oder so hätte ausgehen können.
Das ist
Und
sehr schön ausgedrückt.
ja, und ja, viel zu Ungunsten von Rapid aus. Aber man hat da halt auch wieder so als Rapidler in der Phase eben, wo Rapid da, finde ich, meiner Meinung nach Minuten zuvor etwas zu destruktiv war, zu wenig aktiv und wenig, nicht zu viel, wie man sich gewünscht hätte, als Rapidler nach vorne gespielt hat. Wieder die Erkenntnis gehabt, könnte was gehen, da geht eigentlich was. Gerade auch bei Standards war ja auch schon im letzten Match, dass nach einer Freistoßflanke vermeintlich 1-0 gefallen war, was dann auch damals einkassiert worden ist. Ja, und dann war es eigentlich so, finde ich, dass die erste Hälfte mit leichten Vorteilen für Salzburg zu Ende ging mit 0-0 in die Pause, aber ich war doch einigermaßen zufrieden trotz allem mit der Rapid-Performance, weil man hat sich aktiver präsentiert als eine Woche zuvor, man hat sich zielstrebiger nach vorne präsentiert wie eine Woche davor auch. Nun, ne, mehr geht immer und ich noch nicht ganz zufrieden war, aber in der zweiten Hälfte muss ich sagen, haben wir es wirklich dann nochmal deutlich besser gemacht. Hat eigentlich auch bis zur dieser 70. Minute, 65., 70. Das Spiel weitestgehend im Griff gehabt, Salzburg weitestgehend im Griff gehabt. War jetzt nicht nur so, dass man eigentlich wie den Sonntag davor fast nur über den Kampf gekommen wäre und ansonsten hilft der Fußballgott so ein bisschen mit, sondern auch gewisse spielerische Mittel hat einfließen lassen. Nicht immer, aber ich denke mal, kann man jetzt auch nicht von jetzt auf gleich verlangen, dass es immer die Möglichkeit gibt. Auch mit den Kombinationen von hinten raus finde ich ein gute Mischung gehabt von heraus kombinieren und dann halt, wenn es teilweise nicht so gut ging, den weiten Ball suchen. Und Salzburg eigentlich immer wieder in Verlegenheit gebracht in gewissen Situationen, hat sich einige Möglichkeiten herausgespielt. Das heißt auf der einen Seite Weimann, das heißt dann nachher Doll, der gekommen ist, das heißt eben Wurmbrand. Und hier und da im Abschluss nicht präzise genug, hier und da mal wieder Schlager mit ein paar guten Situationen da gewesen. Und dann denke ich mir, war es halt die Situation schlechthin, haben es auch in der Sky-Analyse gut gezeigt. Ad 1, Rapid hat es gut gemacht, den Ball da hinten rauszubewegen, gehen hohes Pressing, was, jo, hat Andi Herzog auch nicht ganz Unrecht gehabt, nicht intensiv genug angelegt worden ist, natürlich auch von Salzburger Seite, nicht konsequent genug. Aber Rapid hat es gut gemacht, hat, glaube ich, dann mit zwei, drei Pässen, sechs Salzburger Spieler aus dem Spiel genommen. Dann kommt der lange Pass auf Dorl, wo ich zuerst eigentlich verwundert war, wo ich gedacht habe, oh shit, der verliert eigentlich dieses Laufduell doch relativ klar am Anfang. Dann hat er aber doch irgendwie noch den Boost gezündet, ist vor Gadou da an den Ball gekommen und dann war halt die Frage, zieht er jetzt das Foul, macht's Dorl alleine, kann er ansonsten gut in die Mitte legen, wo, glaube ich, Wurmbrand, nebenher war es, der mitgelaufen war und dann irgendwie zum 1-0 einsetzen kann, so hat Gadou eben das Foul gezogen. Es gab dann nicht mal völlig klar die rote Karte, war kurze vielleicht noch Überlegung, könnte es vielleicht abseits gewesen sein, war auch relativ schnell klar, nein, war es nicht, ist aus der eigenen Hälfte gestartet, gäbe es keins. Ich denke mal, größeres Fragezeichen in der gesamten Situation wäre noch gewesen, hätte Schlager dann vielleicht nicht rauskommen müssen oder sollen. Ich habe jetzt nicht die gesamte Totale gesehen, wo man ihn wirklich ihn und die Abstände gesehen hat. Ist natürlich für den Goalie auch immer schwer zu entscheiden mit dem Speed. Vergleich so ein bisschen wie mit dem Autofahren hier und da beim Überholen. Wie schnell ist tatsächlich der Gegenverkehr? Ja, im Nachhinein wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Er wäre rausgekommen, schätze ich mal. Aber sowas klar, die rote Karte. Und ich habe noch zu Alex gesagt, dann auf der Couch, na, wenn der jetzt dann noch reingeht, das wäre natürlich die optimale Doppelbestrafung eigentlich gleich, zieht die rote Karte und wir gehen noch in Führung und so ist dann auch gekommen. Bei der ersten Einstellung hat mich nicht wirklich ersichtlich, wie der Ball da reingegangen ist, aber doch dann relativ schnell klar, Konaté fälscht ab, unhaltbar für Schlager und so geht Rapid in Führung. Hat im Nachgang noch zwei, drei Momente, wo man vielleicht eben das ausbauen kann, um dann wirklich beruhigter in die Endphase des Spiels zu gehen. Und so hat man halt einfach nochmal zwei wirklich extrem gefährliche Situationen von Salzburg zugelassen im Finish. Einmal Verdessen, der dann ins Ausnetz gedonnert hat. Zum anderen dann eben Kretzig im absoluten Nachspielzeit, wo Hedl nach dem Kopfball vorher sehr gut pariert. Ich hatte noch die Befürchtung, scheiße, der rutscht jetzt weg und kommt nicht mehr hin. Hat er dann wirklich gut und auch nach außen geklärt. Aber nichtsdestotrotz die Kollegen nicht sofort beim Mann und beim Gegenspieler, und wenn er dann in das Netz reinhaut, dann kann er auch nichts mehr machen. Aber alles in allem, wenn man wirklich sagen muss, in der Vorwoche doch ein sehr glücklicher Sieg von Rapid. War es jetzt nicht so, dass man Salzburg an die Wand gespielt hätte und dann sagen wir, boah, und überaus verdient. Aber hat eigentlich auch, muss sagen, an die gute Leistung vom ersten Match der Saison in Salzburg anknüpfen können und diesmal auch den Dreier mitgenommen. Und für mich unterm Strich verdient. Aber es ist völlig in Ordnung, dass Rapid da den Dreier mitgenommen hat. Salzburg hat auch die Möglichkeiten gehabt, wenn man sich schaut, diesmal zur Vorwoche fast Salzburg in allen Parametern wirklich überlegen. Diesmal war doch alles viel ausgeglichener, sei es Ballbesitz, sei es auch Torschüsse, Salzburg vorne, aber bei den Großchancen war es eigentlich 3-3, auch da sehr ausgeglichen. Und von daher, ich könnte auch sagen, wurscht, wir haben den Dreier mitgenommen, aber auch leistungstechnisch etwas, wo man jetzt eben noch mehr drauf aufbauen kann, weil ich in der Vorwoche sagen würde, vor allem auf den Kampf und die Einstellung und jetzt breitere Brustkammer aufbauen, hier eben auch auf gewisse spielerische Elemente.
Aber man braucht halt Doll auf dem Spielfeld, dass man Tore schießt. Das ist jetzt da ja schon wie ein roter Faden, der sich durch die letzten Runden zieht. Wann beginnt der endlich einmal?
Ja, es gibt Verfechter, die sind unter anderem bei mir zu Hause, die sagen, der muss in die Starthelf und wenn er eben nur eine halbe Stunde spielen kann, dann spielt er nur eine halbe Stunde und gleich am Anfang sehen.
Ist ja jetzt auch schon eine sehr lange Rekovalenz. Ich meine, der muss ja schon mal wieder 90 Minuten spielen können, das gibt's ja nicht.
Also ist jetzt die dritte Woche, glaube ich, wo er wieder mit dabei ist. Also so, vielleicht kommt es einem länger vor, aber so lang ist jetzt noch nicht wieder back. Vielleicht geht es jetzt schon im nächsten Spiel gegen den LASK aus, dass er tatsächlich in der Startelf steht und dann vielleicht auch 60 Minuten schon spielen kann. Ansonsten ist mir natürlich die Belastungsstörung, bei der sich hoffentlich Rapid was gedacht hat und überlegt hat, lieber, wo er halt diese 20, 30 Minuten zum Ende hin bekommt und dann hoffentlich länger wieder fit bleibt, als wenn er sagt, okay, auf Krampf in die Startaufstellung und er hat vielleicht wieder nach ein, zwei Spielen irgendwas und fällt damit wieder längerfristig aus. Wäre man natürlich extrem bitter, nachdem er immer mehr merkt, wie wichtig der Faktor Dorl ist.
Und Hoftorup hat jetzt auch wieder die Fünferkette die Fünferkette in Hütteldorf ein bisschen etabliert. Was sagst du zu der Systemumstellung?
Also ja, ich denke, er hat es auch in den Interviews gut erklärt und valid erklärt. Es hilft ja nichts auf Teufel komm raus an seine Spielidee, sein Konzept festzuhalten, sondern man muss eben auch schauen, welche Spieler sind tatsächlich bereit, sowohl von der Fitness her als auch, sagen wir, vom taktischen, von sonstigen, vom Kopf her, ist natürlich, wie wir wissen, Profisport auch immer extrem wichtig. Und diese Richtung war es eben so, dass gerade im Mittelfeld oft gewisse Optionen weggefallen sind. Bei den Innenverteidigern aber gemeint, war es teilweise so, dass er 6 Stück zur Verfügung hatte und hat sich einfach dieses System angeboten. Jetzt war man zuletzt damit doch ziemlich erfolgreich. Ist jetzt, glaube ich, 4 Pflichtspiele in Folge besiegt, hat jetzt zuletzt eben die 2 Siege in Folge mitnehmen können. Jetzt darf man gespannt sein. Didi Küper kommt da jetzt, ein alter Bekannter, der weiß, wie Rapid tickt. LASK trotz allem immer noch gut in Form und schwer zu biegen für alle Mannschaften. Also bin ich schon gespannt, wie man es da anlegen wird, aber dass man jetzt, glaube ich, das Konzept umschmeißt, wenn es jetzt zuletzt gut gelaufen ist, damit rechne ich jetzt nicht wirklich.
Was ist mit Demi eigentlich? Wurde der für die zweite Mannschaft verpflichtet oder soll der auch mal in der ersten spielen? Der ist ja komplett verschollen seit dem Announcement, dass er wieder zurückkehrt zu Rapid.
Na, ich glaube, er war schon zweimal im Kader immerhin. Nie zum Einsatz gekommen, okay. Zweimal im Kader.
Nicht Furkan, Demi.
Ich weiß. Yusuf, Hoftorup hat auch dazu Stellung genommen, hat gesagt, er war eigentlich hat Aufholbedarf gehabt, natürlich am Anfang, als er gekommen ist, hat jetzt sich eigentlich schon ganz gut bewiesen, wäre im Kader mit dabei gehabt, hat aber im Abschlusstraining einfach einen Schlag abbekommen und dadurch war er nicht mehr im Kader. Ob ansonsten zum
Okay,
Einsatz
okay.
gekommen wäre, jo, keine Ahnung.
Ja. Das heißt, du bist jetzt auch wieder mit der, nach den zwei Vorstellungen gegen Salzburg, wo man ja auch eindeutig auch eine Entwicklung gesehen hat, bist du jetzt wieder so ein bisschen beruhigt, auch für die kommenden Runden und befürchtest nicht das Schlimmste, dass man da in den Top 6 abgestraft wird und keine Chance hat.
Es kann immer noch alles passieren. Also jetzt, dass man jetzt dann mit dem einen Dreier
Ja, das
gestartet
weiß ich
ist,
schon.
ist natürlich super. Ist natürlich eine tolle Grundlage. Nur weil man jetzt 19 Punkte hat, wir wissen beide, kann man sich noch nichts kaufen. Da muss nachgelegt werden. Natürlich bin ich jetzt bessere Dinge. Allein schon, was ich sage, ich weiß ja auch von mir, oder jeder, der irgendwie Sport macht oder gemacht hat, wenn da mit gewissen mehr Selbstbewusstsein in Phasen oder in neue Spiele gehen kannst, ist natürlich immer viel, viel besser. Und man hat das gesehen, man kann den Gegnern wehtun. Dass man zweimal in Folge zu null gespielt hat, ist natürlich auch für die Defensive, für den Hedel, der auch da wieder seinen Anteil in beiden Matches hatte und aus einem gewissen Tal sich jetzt da wieder rausgekämpft hat, wichtig gewesen. Dass es natürlich hier und da trotz allem glücklich war, dass man zweimal zu null spielt, ist, glaube ich, auch immer fix. Also wenn man da in Summe zwei, drei Tore kassiert, wäre genauso möglich gewesen. Aber glaube ich, so wie es eben Phasen gab, wo man sich die Dinger verselbst geschossen hat, beziehungsweise gesagt hat, da kommt jetzt einfach alles zusammen, dass du in so einer Phase die Dinger frisst, hat sich, oder scheint jetzt so ein bisschen dabei, dass sich die Geschichte ein bisschen umkehrt. Wie lange es tatsächlich hält, jo, kann keiner sagen. Wir wissen alle, in dem Rhythmus, wo man sind, kann es schnell auch wieder in eine andere Richtung gehen. Ich hoffe es natürlich nicht. Und es wäre natürlich der Wahnsinn, wenn jetzt diese Prognose, die ich mal abgegeben habe, sagt, na, wenn einer in der Meistergruppe halt so ein bisschen einen Lauf hinlegen will, dann kann es auch ganz vorne hingehen. Wäre überragend. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt noch weit entfernt von Träumereien zu sagen, ja, jetzt tatsächlich mir so ein 33 Grad mal wieder aus. Aber wenn diese Richtung weitergeht, dann ist für mich nicht ausgeschlossen, dass man tatsächlich diesen angepeilten Europacup-Platz holt. Kann.
Ja, alles ist möglich. Also man weiß das ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter und kommen wir zum Tippspiel.
Gerne.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Ja, wir haben heute ein bisschen mit Internetproblemen zu kämpfen, deswegen versuchen wir das jetzt da ein bisschen kompakter und schneller über die Bühne zu bekommen.
Jo, ganz vorne ist weiterhin die Viktoria, 26 Punkte, jetzt Punkte gleich mit dem Andi 68, der hat sich zwei Plätze hochgeschoben. Viktoria war ähnlich gut unterwegs wie wir beide, Stefan, und wir waren nicht gut unterwegs, jeweils nur 4 Punkte gemacht, aber nichtsdestotrotz hat sie einfach so gute Vorarbeit geleistet, dass er weiterhin da an der Spitze thront. Wer sich um 8 Plätze auf Platz 3 nach vorne verbessert hat, ist es 0768, 12 Punkte jetzt gemacht in dieser Runde, hält mit Platz 25 eben ganz weit vorne. Dann kommt der Orti 85, 24, der Tobias 23 zusammen, SKT 19 und dann gibt es noch einige mit 22, 21 und so weiter. 20 Punkte, Stefan, du bist etwas abgerutscht, knapp außerhalb der Top 10, damit aber immer noch um einiges besser wie ich, nur auf Platz 49 mit 13 Zählern. Aber wie gesagt, unser Abstand ist gleich geblieben. Und ja, wir schauen mal, wie die Geschichte weiterrennt. Es gibt noch ein paar
Ich muss mich
Spiele. Ja.
übrigens bei der Victoria entschuldigen, weil ich sie gestern vorgeworfen habe, dass sie nicht auf die Young Violets getippt hat. Wie kann man nur nicht auf die Young Violets tippen? Und ich habe auch nicht auf die Young Violets getippt, ich habe unentschieden getippt. Wahnsinn.
Okay, ja.
Ja,
Ja, siehst du.
tut mir
Und ich habe
leid.
auf die Vienna getippt, auch nicht gepunktet. Also sitzen wir alle in einem
Ja.
ähnlichen Boot, sag ich mal. Genau, aber es gibt jetzt am nächsten Wochenende noch zahlreiche Partien und dann auch, wenn Länderspielpause ist, spielen auf jeden Fall erstmal noch die Frauen weiter. Also es gibt doch einige Spiele, wo man punkten kann, Boden gut machen kann. Ja, und wir blicken voraus eben aufs nächste Wochenende, März 4.
Genau, und Rapid 2 macht da am Freitag den Auftakt gegen den aktuellen Tabellenführer, gegen Admira Wacker in der Südstadt.
Jo, Ja, irgendwie sind die ja immer für eine Überraschung gut, die jungen Rapidler, dass jetzt am Städten das so wegputzen, in Anführungszeichen, hätte ich nicht kommen sehen, habe auch dementsprechend nicht so getippt. Ich sag, es wird jetzt ganz schwer in der Südstadt, liegt nicht nur der Kampfmannschaft nicht, auch der zwei Teams da zuletzt wirklich sich schwer getan. Ich sag 2:1, und wenn ich wieder Unrecht habe, dann nehme ich das sehr gerne hin.
Okay, ich sage 1:0. Dann spielen am selben Tag die Austria Wien Frauen gegen Neulenkbach, gegen das Team von Andy Ogris.
Genau, ich sag 3:0.
Ich sage 2:0. Und am 21.03. um 14:30 spielen die Young Violets gegen Sturm Graz.
Sag ich 3
Zwei.
zu, ja, sag ich 3:1, ist natürlich auch für unsere alle zweier Teams interessant. Sturm 2 derzeit das schwächste Zwei-Team, auch tabellarisch, und damit, wenn irgendwie ein anderes Zwei-Team wie im Last 2 zum Beispiel aufsteigen würde, jenes, das dann den Gang runter antreten müsste. Ja, von daher eben wäre auch Rapid 2 in gewisser Weise geholfen, wenn die Young Wildcats sich da durchsetzen würden.
Danke, Markus, für deine Tipps. Ich sage 5:2.
Servus, da geht's wieder zu.
Dann, naja, das muss die Revanche sein. Dann spielen die Rapid-Frauen am Sonntag um 11:30 Uhr, die Matinée quasi, Rot-Weiß-Rankweil gegen Rapid-Frauen.
Genau. Auswärts. Das ist mein Tipp 0 zu 4. Und an der Stelle muss ich nochmal wieder sorry sagen. Wir sind eigentlich letzte Woche eigentlich alles durchgegangen. Und nichtsdestotrotz war die Partie für Sonntag eingetragen, war aber doch dann am Samstag eigentlich, da war das Ergebnis schon aus, wo ich dann alles eingetragen habe vom Ergebnis her und dann auch das Spiel verlegt habe, mit einem Tag früher, falls irgendjemand dann dadurch dieses Match für Sonntag nicht mehr tippen konnte. Sorry, aber eben hier bei der Zweierteams und Frauenteams ist so, dass wir alles da händisch anlegen und pflegen müssen. Und wenn ich mich entweder mal vertue oder die Partie dann doch irgendwie verschoben wird zeitlich, ja, kann es halt zu solchen Geschichten kommen. Tut mir leid, wenn da jemand Probleme dadurch hatte.
Außerdem brauchen wir solche Kniffe, dass wir mehr Chancen haben,
Ja,
vorzukommen.
natürlich.
Genau. Um 14:30 Uhr dann die ganz
Nein,
schwere
du, dein
Partie für
Tipp
die
fehlt noch,
Austria
Stefan.
gegen.
Sorry, vor
Also,
lauter meinem Blabber.
08 brauche ich ja nichts mehr sagen.
Achso,
08, 08.
okay.
Um 14:30 Uhr spielt dann Hartberg gegen die Austria. Hartberg ja ein sehr unangenehmer Gegner für die Austria, vor allem seitdem Manfred Schmidt dort Trainer ist, wird eine ganz schwere Partie.
Jo, ich sag 2 zu 2.
Okay, ich sag 0:2. Ich tippe jetzt
Stefan?
kein 3:0 mehr. Das ist jetzt schon einmal das Erste.
Okay, vielleicht wollen wir gleich gar in diese Richtung noch ganz kurz mehr eingehen. Bei der Austria sieht es so aus, Plavotic jetzt gelb-rot gesperrt, Barry ist gelb gesperrt und Saic ist auch noch verletzt. Neben Botic, Zakaria, Boateng, Echavi und so weiter. Wie erwartest du das Match dadurch oder auch vielleicht, wer dann ersatzweise reinkommen wird, dürfte?
Ja, ich keine Ahnung. Der Kader lässt ja einerseits nicht viel zu, andererseits sehr viel zu, indem man ja jetzt da schon sehr viele Junge auch integriert hat. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Radonjic das Comeback in der Startelf gibt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein Ndoukwe einmal ran darf in der Kampfmannschaft. Also ich bin wirklich gespannt, was da Stefan Henn für Optionen hinten hat. Und weiter vorne den Außenflügel, ja, der wir könnten Wer könnte denn das jetzt da so ad hoc ausfüllen? Ja, man könnte da natürlich auch einen Romeo Mörth auch vorziehen, der kann außen. Man kann auch einen Schablers versuchen, vorne spielen zu lassen. Ich denke, dass da das Rennen ein junger Österreicher machen wird. Und ja, bin gespannt aber schon auf die Aufstellung. Also ich habe mich jetzt mit den Sperren noch nicht so befasst, deswegen da ein bisschen am falschen Fuß erwischt, aber das sind so jetzt die ersten Alternativen, die mir da dazu einfallen werden würden.
Okay, und was der Kicker übrigens noch als Historisches auflistet, ist Hartberg jetzt seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen, 2 Siege, 6 Remis, eine Rekordserie für die Hartberger.
Ja, auch Wahnsinn, die sind noch ungeschlagen gegen den LASK in der Saison. Auch die Austria, glaube ich, noch nicht gewonnen gegen Hartberg. Also die haben wirklich gegen die großen Teams sehr gut performt bis jetzt und sind sehr unangenehm zu bespielen und wird sicher kein Honigschlecken am Sonntag werden.
Das fix, ja.
Genau. Und dann kommt das Spitzenspiel der Runde um 17 Uhr, nämlich Rapid gegen den LASK in Hütteldorf. Ohne Blockwest, glaube ich, was ja auch ein gutes Omen ist.
Ja, werden wir dann sehen. Jetzt in Salzburg war ja die Unterstützung, der Support wieder da. Rapidler lautstark mit dabei gewesen. Mein Tipp, ja, jetzt etwas, auch ich, mehr Selbstbewusstsein. Und außerdem muss ich aufholen, ich schätze nicht, dass du auf so Rapid tippst, 2-1.
Ich sage 2-2, da hast du vollkommen recht. Genau, zu gewinnen für den Tippspielsieger oder die Tippspielsiegerin gibt es 2 Theaterkarten für meinen Freund Harvey am 7. April im Theatercenter Forum. Ihr könnt euch einen Tag auswählen und ihr bekommt von uns 2 Freikarten. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes und unter karussell.wien.
Genau, und wer beim Tippspiel dabei sein will, ja, Entschuldigung, gerne.
Genau, ja, mitspielen könnt ihr unter kicktipp.at/nogo, einfach dabei sein, mitmachen. Der März ist schon fast vorbei, aber es gibt beim April dann wieder einen neuen Preis und eine neue Chance. Alles wieder auf Null gestellt.
So schaut's aus.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
So, genau, Markus. Was ist jetzt da deine Frage, die du an mich hast, unvorbereiteterweise? Oder gibt es noch irgendein Thema, was du besprechen willst? Oder ja, sollen wir dich wieder singen lassen?
Ja, du hast ja diesmal meinen Titelvorschlag gelobt, bleibt alles anders. Also freut mich natürlich, A1, A2, warum warst du diesmal so angetan?
Weil ich das sehr, sehr kreativ gefunden habe. Und deine ersten 2 Vorschläge waren so nah und irgendwie wieder, ja, aufgelegt und der erste Gedankengang nur 5 Minuten überlegt, wenn überhaupt. Und der zweite, der war schon, das ist schon wieder in der Tiefe ein bisschen mehr Deutlichkeit und wirklich, wirklich auch, es passt wie die Faust aufs Auge auf die österreichische Bundesliga und vor allem auf die Performance der Wiener Clubs in dieser Saison. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, hast du sehr gut gemacht und nochmal großes Lob an dich für diesen Titel.
Ja, gut.
Wir haben es wieder nicht geschafft, die Titel von den Usern abstimmen zu lassen, aber vielleicht machen wir das nächste Woche.
Ja, irgendwann ist immer das erste Mal und auf jeden Fall, Faust aufs Auge, ist er dann eben auch geklaut, der Vorschlag von eben unserem Song der Woche.
Der Song zur Folge.
Jo, ich bin ja vor nicht allzu langer Zeit wieder in den Genuss gekommen, auf einem Konzert dabei gewesen zu sein vom Herbert Grönemeyer in der Wiener Stadthalle. War wieder ein tolles Erlebnis. Gibt, glaube ich, immer alles der gute Mann. Ich finde immer ganz besondere Atmosphäre in der Stadthalle, wenn man beim Konzert mit dabei ist. Und deswegen kam es eben auch zu diesem Songvorschlag. Bleibt alles anders, ist ein Titel von Herbert Grönemeyer und finde ich eine coole Nummer von einem Album, das damals, jetzt muss ich sagen, nicht zu meinem Favorites gehört hat und auch weiterhin nicht gehört, aber diese Nummer hat was Spezielles, auch das Video hat, finde ich, was Spezielles, also wenn ihr euch die in der YouTube-Playlist bedient, könnt ihr auch das Video anschauen, wo er sich selbst sozusagen verfolgt und noch um einiges jünger und auch fitter war, damals wie heutzutage, Nonane. Hört gerne mal rein, schaut euch die Geschichte an und sagen wir diesbezüglich viel Spaß und trifft einfach gut zu.
Genau, zu finden auf unserer Playlist auf Spotify und auf YouTube, zu finden unter NoGo Wien, die Playlist.
Der Song zur Folge.
Zum Geburtstag an Martin Hieden, der hat letzte Woche Geburtstag gehabt, war ja auch schon Special Guest bei uns. Mit einem
an die Austria, 115 Jahre.
Ja, das natürlich auch. ist ja von Sturm irgendwie nicht so wirklich positiv mitgefeiert worden, aber es kommt auch wieder andere Tage und Stefan, dass der
Sturm... Die Sturmspieler wollten ja mit den Austria-Fans feiern, aber irgendwie ist
so war es wahrscheinlich, so war es, Stefan, so war es. Jetzt wissen wir auch
diesbezüglich
Bescheid und außerdem, auch das haben wir schon thematisiert, wenn die Austria die Möglichkeit hat, an die Spitze zu springen.
Ja, aber lieber in der letzten Runde an die Spitze springen, als jetzt am Anfang an die Spitze springen. Das ist mein Lebensmotto. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche.
Danke, gleichfalls euch da draußen auch. Und bis spätestens nächste Woche. Tschüss, Baba und macht's gut.
Genau. Ciao, Baba.